Triumphe des Willens. Ein mitgehörtes, unerhörtes Ereignis von Barzon Brock.
Meine Damen und Herren, für die kommenden 45 Minuten wollen wir uns auf die Demonstration eines Selbstexperiments verabreden. Das Studio des Rundfunks ist in ein Labor verwandelt. Selbstexperimente abzuhalten ist für die wissenschaftliche Forschung ein legitimes Verfahren. Da gibt es Männer, die neu entwickelte Herzsonden durch den eigenen Arm ins eigene Herz vortreiben. Andere schieben ihre Hand unter ein neu entwickeltes chirurgisches Instrument, den Laserstrahl, um die Techniken des chirurgischen Vorgehens mittels dieses Instruments an sich selbst zu demonstrieren. Noch andere schlucken neu entwickelte chemische Präparate, um die Wirkungsweise dieser Präparate in ihrem eigenen Kreislauf zu kontrollieren. Über dieser Fülle von naturwissenschaftlichen Selbstexperimenten ist vergessen worden, dass es eine ganze Reihe von wichtigen, ja notwendigen, unter Umständen sogar lebensentscheidenden Selbstexperimenten im Bereich der Sozialwissenschaften, der Kommunikationswissenschaften, der Sprachforschung gibt. Das Selbstexperiment in diesem Bereich ist eine Verbindung zwischen den Formen wissenschaftlicher Aussage einerseits und den Formen der Demonstration von Individualität und Subjektivität der Selbsterfahrung des Künstlers. Diese beiden Formen will ich in dem kommenden Selbstexperiment miteinander verbinden. Auch ich ein Professor, auch ich ein Künstler. Unsere thematische Vorgabe lautet: Wie weitgehend kann ich mich selbst zum Gegenstand der Aussagen gewinnen, die ich bisher nur anhand des Verhaltens Dritter gemacht habe? Wie weit gilt, was ich aussage, auch für mich und auf welche Weise kann es für mich gelten? Wenn wir das Thema einschränken auf die Formen des öffentlichen Sprechens, auf die Entwicklung und die Verfügung über einen öffentlichen Sprachgestus, so steht zu klären, ob ich noch in der Lage bin, diese Vielzahl von Formen des öffentlichen Sprechens selbst zu reproduzieren und damit in der Lage zu sein, in den Formen des öffentlichen Lebens und Handels mit anderen Verbindungen einzugehen, Kommunikationen anzuknüpfen. Denn nur dann, wenn ich diese Formen des öffentlichen Sprechens beherrsche, werde ich in der Lage sein, andere zu bestimmen, mit mir in Verfolgung eines Zieles zu handeln oder sie dazu zu überreden, mich an den Formen ihres Handelns teilnehmen zu lassen. Es ist noch gar nicht so lange her, als der Eindruck entstehen konnte, als ob alle Mitglieder unserer Gesellschaft über solche Formen des öffentlichen Sprechens verfügten. Erinnern wir uns an die großen Tage, der Reichsparteitage, der öffentlichen Massenversammlungen, der Demonstrationen. Sie leiteten an, diesen Sprachgestus zu entwickeln. Sie demonstrierten, inwieweit Kollektive in der Lage sind, zu sprechen. Hat die Fähigkeit des Kollektivs zur Sprache im öffentlichen Raum eine Entsprechung auf der Ebene des Sprechens Einzelner? Oder bleibt das, was im öffentlichen Sprechen Vorgabe für soziales Leben ist, auf den öffentlichen Raum beschränkt? Und sind wir zurückgekehrt in unsere Küchen und Betten, gleich sprachohnmächtig, gleich unfähig, in Formen des Handelns und Lebens uns auszudrücken.
So für Deutschland! Linksschuss von Rahn! Schäfer hat die Flanke da innen geschlagen! Schäfer hat sich gegen Bocic durchgesetzt! 3:2 für Deutschland, 5 Minuten vor dem Spielende! Halten Sie mich für verrückt! Halten Sie mich für übergeschnappt!
Männer und Frauen, Arbeiter, Bürger, Studenten,
an der Begeisterung unserer Mannschaft und an unserer eigenen Begeisterung mitfreuen und sollten
eine heiße, fieberhafte Spannung und eine vibrierende Erwartung, dieselbe heiße, fieberhafte Erspannung und Erwartung, die am heutigen Abend sich über die ganze Riesenstadt Berlin gelegt hat. Schon bei der Anfahrt zum Sportpalast mussten wir das feststellen. Auf allen Plätzen ein wimmelndes Gewogen von Menschen. Der GAU Berlin hat an 10 öffentlichen Plätzen große Riesenlautsprecher aufgestellt und vor diesen Lautsprechern nun ballen sich die Menschenmauern zusammen, um Zuhörer zu sein.
Schuss, aber nein, kein Tor, Puskas abseits.
Von der Tribüne des Sportpalastes aushalten wir. Sie hören schon, an den sich vermehrenden Geräusch, wie die fieberhafte Spannung zu wachsen beginnt. Die Männer und Frauen haben sich von ihren Plätzen erhoben. Der ganze Sportpalast gleicht einem wimmelnden Ameisenhaufen. Überall hören sie schon Rufe der Begeisterung, der Zustimmung, Jubel und Heilgerufe. Es ist, als wenn dieser Sportpalast noch niemals in dieser Massenkundgebung sich zu Gesicht gebracht hätte. Und doch ist uns dieses Bild so alt und so lieb und so vertraut, wir, die wir hunderte Male von den Tribünen des Sportpalastes heruntergeredet haben, ehemals als die Vertreter einer verlästerten und befehdeten Opposition, heute als die Inhaber der Macht und als die Inhaber der Verantwortung. Ich bitte Sie nun, Ihre Fantasie zu beflügeln. Stellen Sie sich vor, dieses Riesengebäude, unten ein riesiges Parterre an den beiden Seiten, die Seitenparterres aufflankiert, der erste Rang, der zweiter Rang, alles eine Masse Mensch, die einzelnen Menschen sind schon gar nicht mehr zu erkennen. Man sieht nur noch Menschen, 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 Masse Mensch. Wir hören wie aus der Masse herauf die Rufe Deutschland.
Der Schlangen da nach vorne und Tine Kutti, aber Thüringer Boden hat gehalten. Tine Kutti hatte den Ball mit dem ausgestreckten Bein verlängert.
Eben das Signal zum Einmarsch der Fahnen und Standarten.
Aber besser ist besser.
Und er hat den Ball genommen, hat ihn abgeschlagen.
3 Minuten im Bankdorfstadion oder 2,5 zu spielen. Und Rahn marschiert los. Rahn an Schieber vorbei. An Lantosch vorbei. Lantosch kommt noch einmal. Rahn bleibt im Ballbesitz. Zurück zu Fritz Walter. Fritz Walter, der Kapitän in der halbrechten Verbindung.
30 Meter vom Ungarn.
Deutschland schießt mit dem Ball hoch auf das Tor, aber 2 Meter über die Querlatte. Abschlag vom Tor der Ungarn. Daumen drücken, Daumen drücken. 3:2 für Deutschland.
Im Hintergrund des Riesenraumes ist ein Viertel freigelassen zum Aufmarschieren der Fahnen. Eben bewegen sich die 4 Standarten vor das Rednerpodium. Fahnen begeben sich in den hinteren Teil, in das letzte Viertel des Saales. Noch steigen Fahnen über Fahnen aus dem Kellergewölbe heraus.
Und jetzt noch 1,5 oder 2 Minuten. Deutschland führt 3:2. Aber Deutschland greift an. Auf dem rechten Flügel steht Morlock. Wunderbar, dass die Mannschaft nicht nur
der Publikum im ganzen Sportpalast jetzt aufgestanden. Mit erhobenen Händen singt es die Nationalhymne mit.
Im Strafraum hat den Ball. Ich könnte zu Fritz Walter spielen, aber Fritz Walter hat um Zentimeter den Ball verfehlt und die Ungarn spielen sich frei. In der vorletzten Spielminute stürmt Ungarn durch Hide Kutti.
Unten in der ersten Reihe sitzen die Vertreter der Reichsregierung und der preußischen Staatsregierung.
Spielt quer hinüber zu Rahn.
Rahn mit einer Vertreter der Gesandtschaften und Botschaften Platz genommen. Dort sieht man Amerikaner, Engländer, Italiener. Kurz und gut, das ganze politische Berlin, das ganze politische Berlin und das ganze politische Ausland, das in Berlin stationiert ist, hat sich hier einstellig eingegeben. Immer noch marschieren die Fahnen, eben rücken unten an unseren Augen vorbei.
Vielleicht lässt der Schiedsrichter auch
nachspielen. Eben die Fahne des Sturmbannes.
Einen oder zwei Verletzungen, die passiert sind. Die Ungarn sind völlig aus dem Häuschen. Deutschland ist wieder im Ballbesitz. Rahn hat den Ball bekommen. Rahn spielt zu Fritz Walter. Ball verfehlt. Puschkasch am Ball im Mittelkreis. Aber Eckelspieler
eben haben die letzten Fahnen oben im letzten Viertel des Saales Platz genommen. Nun bietet der Sportpalast ein wunderbares, imposantes Bild der Massendemonstration. Die Menschen stehen und warten und singen mit erhobenen Händen. Man sieht nur Menschen, Menschen, Menschen. Ringsum sind die Emporen flankiert von großen Parolen für die Nation, gegen die Internationale. Das ganze Haus ist ausgeschmückt.
Fäuste auf den Boden. Die
Stimmung beginnt zu wachsen und die Erwartung ist bis zur letzten Spannung verdichtet. Unten vor dem Podium steht ein Heer von Fotografen, ein Heer von Filmoperateuren, die ganze Rede wird heute Abend dort tonfilmisch aufgenommen werden, um in den nächsten Wochen propagandistisch
zu verwenden. Jetzt hat Walter den Ball über die Außenlinien ausgeschlagen. Wer will ihn da verdenken?
Die Führer der Berliner Organisation versammelt hinter ihm.
Im Gauleiter aus dem Reich. Aus, 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 aus!
Das Spiel
ist aus!
Alles ist nun voll spannungsvoller Erwartung. Jeden Augenblick
Deutschland ist Weltmeister!
Erlöser Samstag nach einer Hochzeit, die Menschen stehen, Straßen scheinen wie ausgestorben, die Sonne sticht von einem blauen, wolkenlosen Himmel hernieder, keine Baumkrone.
Himmel. Wir sind versammelt in der Ansatzstraße 1. Vier Menschen betreten nun ein Studio-ähnliches Wohnzimmer. Gehen aufeinander zu, reichen
uns die Hände, lächeln uns an und vergewissern uns der Wohltaten der sozialen Anwesenheit des anderen. Wir erwarten die Hausfrau. In wenigen Augenblicken wird sie hereintreten, Köstlichkeiten uns darbieten.
In das Wohnzimmer. Beladen mit einem Tablett herrlicher Törtchenweise Schlagsahne. In der anderen Hand.
Da kommt die Hausfrau. Wir sehen sie eben durch die Küchentür hereintreten in den Flur und durch die Glastür verfolgen wir ihren Schritt. Peter hebt sich, geht ihr entgegen, hält die Glastür auf. Die Hausfrau tritt in den Wohnraum auf, stellt sich vor einen kleinen studio-ähnlichen Tisch, umstanden von vier wunderschön rot ausgepolsterten Sesseln. Sie hebt das Tablett etwas weiter von sich fort, streckt es uns entgegen. Die Köstlichkeiten kommen näher, dankbar lächelnd antworten wir.
1, 2, 3, 4 Stück nehmen zu können.
Und in der anderen Hand kleine Tabletts abnehmen, eine Tasse mit Kaffee und treten zurück an unsere Sessel, die wir uns ausstrecken, die Beine vor den Nacken locker
und beginnen nun mit den ersten Zügen das Mahl.
Nachdem ich auf diese Weise zwei Sprachgästen adaptiert habe, bleibt für den Fortgang des Selbstexperiments zu klären, in welchem Zusammenhang denn Sprachgestus und Handlungsform stehen. Ist die Handlung vorauszusetzen und entwickelt sich erst aus einer ablaufenden Handlung ein Sprachgestus? Oder gibt es personale Urheber von Sprachgästen, denen dann zwanghaft Handlungen nachfolgen? Hat Herr Goebbels als personaler Urheber eines Sprachgestus seine Zuhörer in diesen Sprachgestus hineingezwungen, so kann er sie ebenso zwanghaft dann zur Entwicklung von kollektiven Handlungsformen veranlassen. Oder gibt es einen Handlungsablauf wie einen Verkehrsunfall und entwickelt sich aus diesem Handlungsablauf für das Opfer der Sprachgestus Schmerzensschrei als Folge des Handlungsablaufs? Für meinen Selbstversuch gehe ich von der Vermutung aus, dass Sprachgestus und Handlungsform einander unmittelbar korrespondieren, wie etwa auf dem Fußballplatz. Dort wird der öffentliche Sprachgestus, in dem das Spiel rezipiert wird, die Spieler selbst beeinflussen, wie auch umgekehrt die Ausprägung des öffentlichen Sprachgestus durch das unmittelbare Spielgeschehen bestimmt wird. Sichtbarstes Zeichen sind das plötzliche Anschwellen und Abschwellen der Äußerungsform des öffentlichen Sprachgestus, wie andererseits die Stimulierung der Spieler durch die Äußerung des Sprachgestus des Publikums. Um diese Frage für mich selbst zu klären, gehe ich auf die Heimstrecke. 3000 Meter Waldstadion. Das Streben nach Lust wird heute als eine Motivation für soziales Handeln akzeptiert. Fraglich ist weiterhin jedoch, auf welche Weise und auf welchem Wege man diesem Streben nachkommen kann. Jeder glaubt da, sein eigenes Rezept zu haben. Dennoch scheint es einige Generalverfahren, einige Königswege zur Lust zu geben, die sowohl von raffinierteren Blaublütigen wie etwas direkt dazu backenden Rotblütigen benutzt werden können. Eines dieser Verfahren ist das Prinzip Orgasmus. In seiner problemlosesten Form eine Lustniesung Kraft Natur, Kraft bloßer Natur sozusagen. Orgasmus ist Prämie der Natur für arterhaltendes Verhalten. Ein Nebenprodukt, das inzwischen zum Hauptzweck wurde, da Arterhaltung auf andere Grundlagen gestellt wurde. Wer heute allzu eifrig arterhaltend wirkt, ist asozial, weil er die ganze Gattung gefährdet, was ich schneller als Rechtfertigung für eheliche Hoheitsaktverweigerungen herumspräche, wenn von Staat auch für Kinderlosigkeit wertvolle Orden und Geldprämien verliehen würden. Dumpfe Lust bringt der Menschheit Sorgen. So ist Orgasmus ohne Folgen zum wohlgefälligen Kampf gegen mechanisch und blind wirkende Naturkräfte geworden, wie es einst der Orgasmus mit Folgen war. Damals hieß es, das dumpfe, tierische, naturmechanische Menschen sei das Lust
verlangen, dem man nicht nachgeben dürfe, dass man zügeln müsse. Der primitive Trieb müsse sorgsam zur Kinderschöpfungskraft umgeformt werden. Heute ist Kindermachen stumpf, bewusstlos, hinterwäldlerisch und primitiv. Der besagte Trieb wird besungen als schöpferisch und leistungssteigend. Durch ihn sollen Lockerheit, Ausgeglichenheit und Soziabilität aus starren, wankelmütigen und ichsüchtigen Artgenossen entspringen. Orgasmus wurde zu einem kulturell wertvollen Handlungsgewinn, einer an sich sinnlos gewordenen Handlung. Und da kulturell Wertvolles zu schaffen immer noch ein großes Pensum für die Gesellschaft ist, wird es zu jedermanns Pflicht, Orgasmen zu erzeugen.
Oh.
Auch heute allenthalben über das Prinzip Orgasmus berichtet wird, so sehr es als entscheidende Form der Lustgewinnung hingestellt wird, weit, weit und weiter wird es übertroffen von einem anderen, allerdings weniger öffentlich beredten, kaum auch recht formulierten Prinzip. Um dieses Prinzip besser formulieren zu können, und damit den wirklich entscheidenden Lustmechanismus unserer gegenwärtigen Gesellschaft beim rechten Namen nennen zu können, wollen wir ihm einen Namen geben. Augiasmus. Augiasmus geht nicht die Natur als Lustprämienspender an, sondern die Gesellschaft. Ging es beim Orgasmus um Sekundärnutzen der natürlichen Arterhaltung, so geht es beim Augiasmus um sekundäre Nutzen der gesellschaftlichen Arterhaltung und Artentwicklung durch Arbeit. Wer hätte nicht jene Lustschauer empfunden, die einem über den Rücken laufen, nachdem eine große Tat vollbracht wurde? Wer verspürte nicht vielfach jene in der Leistengegend durch Zurücklehnen vom Schreibtisch entstehenden Merkwürdigkeiten, nachdem soeben eine erfolgreiche Lösung schwerer Probleme gelungen ist? Wer hätte nie die Wonnen eines ausgeführten Planes genossen? Wer hätte nicht äußerste physische Anstrengung lustvoll genossen beim Sport, langen Märschen, stechender Sonnenhitze? Wer kennt nicht die Lust, einen hoch sich auftürmenden Berg von Arbeiten, einen wahren Augiasstall, zügig, konzentriert und in einer sich ständig steigernden Kraftanstrengung wegzuarbeiten? Solche Lust ist orgiastisch. Wer diese Wonnen, Schauer, Genüsse als Zitate der kollektiven Vernunft augiastischer Zeitalter, wer den Augiasmus nicht kennt, dürfte sich schwer tun mit dem Sinn seiner Arbeit und seiner Tätigkeit. Wer dürfte es schwer haben, sein Handeln als zielausgerichtet, gesellschaftlich wertvoll und sinnvoll zu verstehen. Ein solcher Mensch ist aktionsfrigid. Die Gründe für sexuelle und aktionelle Frigidität sind fast die gleichen. Entweder funktionelle Störung oder strukturelle Unmöglichkeit der Lustempfindung. Im letzteren Falle hat es jemand mit Arbeiten zu tun, die eben per se aus strukturellen Gründen keinen Orgasmus zulassen. Da jedoch der größte Teil aller Arbeiten, die in unserer Gesellschaft immer noch zu erledigen sind, eben solch Orgasmus nicht zulässt, andernfalls diese Arbeiten in keinem Fall aufgeschoben werden können, werden diese Arbeiten zu Pflichten umstilisiert und jede ausgefüllte Pflicht gewährt Orgasmus als Lustprämie.
Weil es jetzt eine volle Fahrt, die Sie gemacht haben. Halten Sie diese Kurzstrecken durch. Hintereinander in dieser Trainingsfolge.
Sechs. Fünf bis sechs.
Das ist ja Mörder.
Schon Schweinerei.
Funktionale Störung der Orgasmusempfindungen sind heute als Arbeitsunlusttätigkeitshemmung, Aktionsstarre weiter verbreitet als Störungen der Orgasmusempfindungen. Funktionelle Störungen, das ist allerdings selbstverständlich, wenn man weiß, dass der Orgasmus sehr viel häufiger ist als der Orgasmus. Stellen sich vor, 150 Arbeitsstunden per Monat wollen augiastisch in Lust durch Pflicht ausgebeutet werden. Im gleichen Zeitraum könnten bestenfalls 20 Stunden von einem orgastisch sehr begierigen Menschen genutzt werden. Aktionsfrigidität ist gefährlich, denn sie macht den Betroffenen überdurchschnittlich abhängig von Handlungsanleitungen anderer. Die Werbung zum Beispiel zielt seit langem auf solche Aktionsfrigide, die so tun möchten, als ob sie es nicht wären. Werbung leitet zum Vollziehen von Handlungen an, die einstmal selbstverständlich aktionelle Lust als Folge harter Arbeit werten. Indem jemand die tatsächlich mühelos gewordenen und damit auch nicht mehr Orgasmus auslösenden Handlungen beständig wiederholt, konditioniert er sich selber, orgastische Lust zu genießen, obwohl er sie gar nicht empfindet. Wie eben jene Zuschauer der in Werbespots vorgeführten frischwärts laufenden Jungmenschen, die immer schon nach 15 Sekunden Anstrengung einen Orgasmus einlösen, indem sie sich einen Drink genehmigen, welchen der Zuschauer nun seinerseits hinunterkippt, mit dem bestimmten orgastischen Gefühl, er habe soeben eine anstrengende Aktion durchgestanden. Orgasmus durch ersatzweise Auslösehandlung wird aber leider übertroffen vom Orgasmus durch Pseudohandlungen. Denn wie es einen Masochismus der orgastischen Lust gibt, so gibt es auch einen der augiastischen. Er ist am bekanntesten als Lustversuch der Nurhausfrau. Sie genießt masochistisch das andauernde, ausgedehnte und dadurch kraftraubende Putzen und Schaben und Leermachen und Aufmachen und Saubermachen und Zusammenfügen und Auseinanderreißen und wieder zusammenfügen und wieder aufmachen und Leermachen und Putzen und Schaben und Aufmachen und Wegmachen und Heilmachen und Wiedermachen und Heidemachen und Wiedermachen, weil sie sich weit über das Maß hinaus Putzen als Pflicht auferlegt hat, den lieben langen Tag über kann sie keinerlei augiastische Lust aus anderen Arbeitsleistungen saugen. Da müssen sinnlose Handlungen lamentoreich zu wehklagenden, ertragenden, eisernen Pflichten verdreht werden. Es sei denn, eine auf solchen Service spezialisierte Industrie nimmt ihr die Empfindungen und Rechtfertigungen der Pseudo-Handlungen ab. Wer verhindern will, dass solche Weismacher in seinem Hause sich ausbreiten, muss dafür sorgen, den Hausfrauen augiastische Lustgewinn durch Erledigen sozial sinnvoller Arbeit zu ermöglichen. Wie angedeutet, treffen diese Hinweise natürlich auch auf andere tätige Mitglieder eines Sozialverbandes zu. Auf jeden von uns, an jedem Arbeitsplatz und in jedem Handlungsfeld. Die Hausfrau wurde nur stellvertretend gewählt, weil halt jeder kenntnisreich über deren Probleme reden darf. Also auch ich. Den Hausfrauen geht's da übrigens prinzipiell wie den Künstlern, die übrigens das Kunststück fertigbringen, Pseudohandlungen als gesellschaftlich wertvolle durchzusetzen. Nur im Erfinden von Pseudohandlungen, den echten, sind die Künstler denn doch den Hausfrauen überlegen. Augiastisch ideal wäre es möglicherweise, eine künstlerisch tätige Hausfrau zu sein. Des jedenfalls behaupten immer mehr Geschäftemacher, die nette Hausfrauen zum Sonntagskünstlertum über die ganze Woche aufrufen. Bei solchen Orgasmusversprechungen bleiben die auf einen Orgasmus unerhört. Ewig lockt die Pflicht, denn sie macht süchtig. Was für eine Sicht auf die Sucht. Ja, sie macht süchtig. Nee. Und die hast du schon. Lust. Macht süchtig. Macht den Sportler süchtig. Macht den Schrankschieber süchtig. Macht den Steinheber süchtig. Aber es ist keine morbide Sucht. Es ist etwas sehr Gesundes. Etwas, was dem gegenseitigen Umbringen den Menschen durchaus vorzuziehen ist. Orgasmus als Prämie unserer Gesellschaft für ein sozial adäquates Verhalten des Friedens und der langsamen, reflexiven Selbstgewinnung, der Selbstwahrnehmung der Menschen. Lust nämlich ist der Genuss der Selbstwahrnehmung.
Schieden vom Himmel, wolkenlosen blauen Himmel. Wir waren vier Leute, wollten gerade in die Wohnung von Frau Huss reingehen, in der Zirkstraße 1. Wir gingen aufeinander zu und haben uns die Hände entgegengestreckt und haben uns zugelächelt und dann haben wir eigentlich gesagt, wie wohltuend die soziale Anwesenheit der anderen wäre. Und dann haben wir durch die Glastür rausgesehen. Und da sollte die Hausfrau durch die Küchentür reinkommen. Und er hatte eine Tablette in der Hand. Auf dem Tablett. Lang Körbchen und Pflaster an. Und in der anderen Hand hatte sie eine Kaffeekanne. Und dann ist der Peter aufgestanden und ist ihr entgegengegangen. Er hat die Glastür aufgehalten. Und dann kamen wir rein und gingen bis an den kleinen Tisch und hat dann das Tablett hochgehoben und uns entgegengestreckt. Und dann sind wir hingegangen. Und dann haben uns jeder ein oder zwei oder drei Törtchen auf ein kleines Holztablett gelegt und dann haben wir eine Tasse Kaffee reingegossen und jeder hat eine Tasse Kaffee genommen. Und dann haben wir uns umgedreht und haben und dann sind wir auf die kleinen Sessel wieder zurückgegangen und haben uns hingesetzt und haben gerade die Beine ausgestreckt und zurückgelegt und dann haben wir angefangen zu essen. Und das, was sie uns gegeben hat, genossen.
Um in einem so knappen Selbstversuch wenigstens einige präzise Aussagen zu machen über die Beziehung zwischen Sprachgestus und Handlungsform, haben wir die Handlungen nochmals eingeschränkt auf einen bestimmten Typ von Handlungsgewinn. Einmal orgiastische Lust und einmal augiastische Lust zu erreichen. Unsere heutige öffentliche Sprachfähigkeit ist auf diese beiden Typen der Erzielung von Handlungsgewinn in der Korrespondenz von Sprachgestus und Handlungsform eingeschränkt. Über Sport und Sexualität hinaus scheint es keine Öffentlichkeit zu geben, weder die des Sprachgestus noch die der kollektiven Handlung. Auch wenn es einen Strauß und einen Wehner noch gibt, scheint im Bereich des Politischen und in der Sphäre der politischen Arbeit der Sprachgestus vollständig verkümmert. Und man kann durchaus vermuten, dass dem auch eine Einschränkung der Handlungsform des Politischen folgte. Wer sich auf diese beiden Formen der Erzielung von Handlungsgewinn in der Korrespondenz von Sprachgestus und Handlungsform einlässt, vergisst zumeist, dass ihnen mit Notwendigkeit ein drittes folgt. Tantalidische Qual. Die Handlung der Zerstörung. Die Handlung des Zusammenbruchs. Die Erfahrung der Ohnmacht. Die Erfahrung der Hilflosigkeit im Handeln. Solche Handlung hat einen Handlungsgewinn, nämlich den, mich in der Vorführung und Demonstration meiner Ohnmacht anderen anzubieten, sie dahingehend zu bestimmen, mir beizuspringen, mir zu helfen. In der Entfaltung des Sprachgestus tantalidischer Handlungen versuche ich, meine Mitmenschen, die mich sonst nicht erreichen und auf die ich nicht wirken kann, über ihre Köpfe hinaus und ebenso zwanghaft zur Reaktion zu veranlassen, dass sie mir beistehen, dass sie mir beispringen, dass sie mir Hilfe gewähren.
Gibt jetzt auf gleicher Höhe mit der Holländerin an die Sollinger ab, ein guter Wechsel. Die Sollinger schießt in der Kurve davon, hat 6 Meter, 7 Meter Vorsprung vor der Amerikanerin. Jetzt gibt sie ab an die Dorfwelt und die Stephen Fink schon. Da geht die Dorfwelt los, Nauta verliert sie den Stab und Helen Stephens jagt an der Engländerin vorbei, unangefochten, ein amerikanischer Sieg. Die Dorfwelt fasst sich an den Kopf, sie hatte den Stab schon in der Hand und dann ließ sie ihn fallen.
Na, beißen Sie ruhig rein.
Oh, los geht's. Hier weg, da weg. Schon geht's weiter. Sauber, sauber.
Donnerwetter.
Bei der Besatzung dachte, ein Schlachtschiff versenkt, ein Schlachtschiff beschädigt und wir sind durch. Da ist ein Hurra durch das Boot gegangen. Sie machen sich keinen Begriff davon.
Als ich meiner Frau sagte, eine Fahrbahn überquert, zwei Gleisanlagen passiert und die Trennlinie übertreten und auf den Bürgersteig rauf, da ging ein Lächeln der Erleichterung über ihr Gesicht. Sie können sich das nicht vorstellen.